So, Aufnahme läuft. Podcast, Tiefdenken heißt das.
Hallo, hallo.
Hallo Angela.
Angela, bitte.
Angela,
Ja,
Entschuldigung, siehst du schon,
genau.
der erste Fauxpas geht schon los.
Macht
Ja,
nichts.
wie macht man sowas? Erstmal stell ich dich vor. Du bist Künstlerin aus Düsseldorf, aktuell in Haifa, Israel.
Genau, in Haifa, also Israel. Ich war jetzt, also fast 2 Wochen in Tel Aviv. Und jetzt bin ich hier in Haifa für 10 Tage, wo ich eigentlich geplant hatte, mit einem Freund zusammen ein Projekt zu machen, der hier gerade eine Ausstellung hat. Also ich wollte mich da beteiligen, mit einer Art Performance oder Musik oder wir waren uns selber jetzt noch nicht so sicher, was. Vielleicht wird es auch jetzt gar nicht stattfinden, weil vielleicht passt das dann doch auch nicht von den Ausstellungsbedingungen her. Also es ist halt in einer kommunalen Galerie und das ist dann immer ein bisschen schwierig, dass die da so basic infrastructure überhaupt zusammenkriegen, irgendwie manchmal. Also das heißt, naja, deswegen, wir halten es so ein bisschen locker, aber wir haben es auf jeden Fall im Blick. Irgendwann wollen wir was zusammen machen, ja. Ja.
Ja,
Genau. Ja.
ich glaube, warum ist das, sind die Arbeitsbedingungen da schwieriger als bei uns? Nee, oder? Weil du sagst, es ist so schwierig, so Basic Infrastructure zu bekommen.
Naja, es gibt ja manchmal so ein bisschen dieses Phänomen, dass dann Leute in so Positionen sitzen und sich da so ein bisschen drauf ausruhen und dann fehlt so ein bisschen die Begeisterung, also sobald sie sich irgendwie in Bewegung setzen müssen und meinetwegen jetzt in unserem Fall Lautsprecher besorgen, dann ist das schon so ein schier unüberwindbares Hindernis und das färbt natürlich dann auf einen selber auch ab, dass man so denkt, so, wenn das schon so schwierig ist und dann da so die Begeisterung fehlt oder so ein minimales Engagement, dann hat man schon auch selber keinen Bock mehr. Dann denkt man so, warum soll ich das denn jetzt hier machen? Ja, also da fehlt dann so ein bisschen, also ich meine, von Geld wollen wir mal gar nicht sprechen,
Nee, das sowieso nicht. Das ist
aber halt so ein Grundwille, dass da was Schönes passiert, würde man sich da halt wünschen. Und selbst das ist dann ja manchmal schon zu viel verlangt, weil da herrscht ja dieser Gedanke vor, die gute Plattform und ja.
okay, gut.
Also, das kennt man ja manchmal aus Deutschland auch, aber hier in Israel ist es auch noch ein bisschen krasser. Also diese Hierarchien, die da manchmal
Okay.
unsinnigerweise ihr Unwesen treiben.
Sag mal, da wäre ich gerne mal, dann steige ich mal direkt mal ein. Du hast ja so eine Verbindung nach Israel. Wie kommt denn diese Verbindung nach Israel zustande? Und wie lang bist du jetzt gerade da unterwegs? Und wie lange geht das denn schon? Oder wie bist du denn das? War ein Stück, wenn ich
Wie
das richtig verstanden habe?
geht das? Entschuldigung, jetzt habe ich gerade reingelacht in deine Frage,
Nein, das
was.
ist in Ordnung. Lachen ist immer erlaubt.
Ja.
Also das war, ich glaube, das ging los mit Israel, das ging mit so einem Stipendium los, oder? Wenn ich das richtig in deinem Lebenslauf gesehen habe.
Ja, genau, das war so 2010 oder 2011 mit dem Gil-Bronner-Stipendium. Der hat ja praktisch ins Leben gerufen, zusammen mit dem Goethe-Institut und der Kunststiftung NRW, dieses Stipendium, wo es so einen Austausch gibt, wo Leute aus Düsseldorf meistens oder NRW nach Tel Aviv gehen für ein halbes Jahr und aus Tel Aviv Leute nach Düsseldorf kommen. Und ich hatte das halb und dann ist man da schon mal so ein halbes Jahr und dann ruft man sich hier schon ganz schön ein. Und dann habe ich das halt schon sehr lieb gewonnen hier, den ganzen Lebensstil und die Leute und ja, dann habe ich mich halt einfach bemüht, dass ich dann öfter mal wieder herkommen kann. Und das hat sich jetzt so eingependelt, dass ich echt, also sehr regelmäßig immer mal so hier für so ein paar Wochen bin oder sogar Monate. Dann hatte ich auch Ausstellungsprojekte hier und mal so einen Auftritt mit meiner Ex-Band Weißer Westen. Und ja, irgendwie ist das dann immer so, dass ich, also letztes Jahr war ich so für 6 Wochen hier und jetzt, bin ich wieder für ungefähr 5 Wochen. Ja.
Ja, schön. Ich war noch nie da, aber ich habe Gutes davon gehört. Ich finde das ganz interessant, weil das nämlich eigentlich so momentan, also Israel ist irgendwie so eine komische, es ist aber alles anders. Wir haben uns das ein bisschen kennengelernt über den Nils Bettori-Deal, mit dem ich jetzt auch das Interview gemacht habe. Und da haben wir uns eigentlich kennengelernt in den Kommentarspalten auf Facebook, also in seinen Kommentaren. Also da genau. Kam ein bisschen, das war so ein bisschen die, da trifft man ja die interessantesten Leute derzeit, unter anderem wir uns dann irgendwie, obwohl wir in der gleichen Stadt leben. Und was ich, warum ich darauf hinaus will, ist, dass ich habe Nils das nie gefragt. Ist Nils Jude? Ich weiß es gar nicht genau. Ist er jüdisch? Er hat aber einen starken Bezug zu Israel. Und ich weiß, dass auch, er macht ja mit dem Christian Schneider zusammen, aus Köln hat er diesen Podcast aufgenommen, der auch einen sehr starken Israel-Bezug hat. Also so. Und das ist schon was jetzt manchmal, das ist natürlich subjektive Wahrnehmung, aber ich nehme das schon so ein bisschen wahr, dass es so eine gewisse Widerständigkeit im Denken derzeit gibt und die der Bezugspunkt Israel relativ stark ist. So. Das finde ich erstmal wertfrei eine Feststellung. So. Deswegen finde ich das auch interessant, dass du da jetzt gerade sitzt.
Ja.
Beobachtest du das auch oder ist das was, bilde ich mir das ein oder ist das zufällige Koinzidenz oder?
Ich weiß nicht so genau, welche Verbindung Nils da genau hat. Ich kenne ja Nils auch überhaupt gar nicht wirklich persönlich. Also es gibt natürlich das BDS und so weiter. Mhm. Ich weiß nicht, was das soll. Das scheint irgendwie so eine komische Mode zu sein. Ja. Ich kann das nicht so ganz nachvollziehen. Also Israel halt als immerhin noch so schwierig, wie es ist, aber als die einzige Demokratie, die es hier im Nahen Osten gibt. Und also ich sehe es halt auch immer so ein bisschen vom Standpunkt der Frauen. Also hier gibt es eben Demonstrationen, wo Frauen barbusig durch die Straßen laufen. Und das kann ich mir halt in Ramallah so gar nicht vorstellen, wo die komplett verschleiert, also nicht komplett verschleiert, aber zumindest mit dem Kopftuch und so weiter, ist ja da immer noch sehr verbreitet. Ich habe auch neulich so ein ganz interessantes Graffiti gesehen. Und es gibt ja diesen Kampfruf der Palästinenser, der heißt irgendwie From the River to the Sea, Palestine,
mal ganz kurz, free. Du bist oder irgendwie so. Offline. Warte mal ganz kurz, du bist irgendwo, warum bist du offline?
Keine Ahnung. Was ist denn das?
Was ist das denn jetzt?
Was soll das denn? Ey!
Hast du irgendwo geklickt oder ist das einfach so passiert?
Hörst du mich denn noch? Ach so, warte
ich
mal.
Ich höre dich sehr gut, deswegen verstehe ich gerade nicht genau, was das jetzt bedeutet.
Ich verstehe es auch nicht. Ich höre dich aber auch, aber siehst du mich denn noch?
Ja, das ist ja jetzt total doof, wo wir jetzt gerade hier bei den spannenden Themen sind. Ich sehe dich, ich höre dich. Das ist auch alles, the user health check ist okay. Ich krieg nur. Siehst du das bei dir unten auch, dieses Offline-Zeichen?
Nee.
Ja, was machen wir denn jetzt?
Also, aber wir hören uns doch und sehen uns, oder nicht?
Ja. Also gehe ich jetzt mal davon aus, dass das irgendwie aufnimmt. Ich weiß halt nicht genau, ob die eine Tonspur jetzt...
Ja, ach so. Ist so das.
Ja, wollen wir einfach mal weitermachen?
Ja, machen wir einfach weiter.
Also ich wird ja wohl hoffentlich irgendwo was... Das ist halt diese Technik, ne? Es ist immer die Technik.
Im Endeffekt. Also du siehst jetzt gar nicht, dass es aufnimmt irgendwie.
Doch, also, ich kann es dir nicht... Also ich, wie gesagt, ich mache das jetzt mit diesem Zencaster auch zum ersten Mal leider und... der Tester, der funktioniert. Ich habe hier unten nur so ein kleines Zeichen offline und du bist rot. Aber wir sehen uns, wir hören uns. Okay, gut. Also, lassen wir es mal so stehen. Wir waren bei den viel interessanteren Themen als offline, online, was auch ein interessantes Thema ist, aber nicht so wichtig jetzt.
Ja, also es gibt ja diesen Befreiungs, in Anführungsstrichen Befreiungsslogan der Palästinenser, from the river to the sea, Palestine will be free oder so weiter. Mhm. Oder so ähnlich. Und da habe ich neulich ein Graffiti gesehen in Tel Aviv. Da stand From the river to the sea, my pussy will be free. Und das fand ich irgendwie ganz bezeichnend irgendwie. weil Also es gibt ja gar nicht diese hierarchische Aufteilung, also dieses diese vertikale Aufteilung, sagen wir mal so, zwischen Israel oder Juden und Arabern. Ich sehe da halt eben auch diese Horizontale, die durchgeht zwischen Frauen und Männern. Und da, glaube ich, bietet Israel, also das jüdische Israel, also abgesehen von jetzt einigen sehr orthodoxen Strömungen, doch da etwas libertärere Aussichten als Palästina, was ja sehr patriarchisch ist, um es mal gelinde zu sagen. Also deswegen schon bin ich irgendwie, ja, da, also könnte ich niemals BDS oder so unterstützen. Ja, das ist einfach alles so heuchlerisch, finde ich.
Ja, es ist eine ganz, also man ist natürlich sowieso als Deutscher ist es immer schwierig, darüber zu sprechen. Das ist, aber das ist uns ja bewusst. Ja, klar, es ist problematisch. Ich finde es vor dem Hintergrund interessant. Also wenn man das so, wie drücke ich das jetzt aus? Diese Kritik, also es gibt so eine gewisse Israelfeindlichkeit, die in so einen Antisemitismus übergeht. Und interessanterweise ist das letzte Mal, als hier der Antisemitismus gewütet hat, war das Judentum so ein heterogenes Netzwerk, so eine Netzwerkstruktur. Und das totalitäre Element, das war eigentlich mit dem Staat ganz engstens verknüpft oder mit dem Nationalstaat verknüpft. So. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich das alles ein bisschen, also wir haben meines Erachtens oft in vielen Bereichen so eine leicht umgekehrte Situation, dass das Heterogene eigentlich so ein bisschen das in meinen Augen totalitäre Element ist und sich jetzt aber wieder am antisemitisch äußert, aber am Staat Israel jetzt. Also es ist so eine, verstehst du, was ich meine? Es ist so eine direkt umgekehrte Situation eigentlich manchmal. Das finde ich eigentlich, das finde ich als Phänomen erstmal ganz interessant und erstmal bemerkenswert so. Und so ergibt das für mich auch irgendwie Sinn, weil diese ganze BDS-Bewegung, das ist ja so eine globalisierte, internationale Bewegung eigentlich, die nämlich so eine Netzwerkstruktur eigentlich mehr, also etwas Staatenloses, dann gibt sich kosmopolitisch, international, grenzübergreifend, no borders, all diese Geschichten und auf einmal dann wieder arbeitet man sich ab an der Grenze Israel, an dem begrenzten Bereich. So, das
ja, man hat ja jetzt auch neue Instrumente zur Hand, also jetzt die Kolonialismuskeule und so weiter. Also das wird ja hier einfach dem übergestülpt, obwohl das überhaupt gar nicht, gar keinen Bestand hat. Also mit Kolonialismusvorwürfen, die meinetwegen denen Europa ausgesetzt ist. Also da kann man auch nochmal drüber reden.
Ja.
Aber nee, also das liefert diese Begrifflichkeiten, die liefern halt diesen leicht, also liefern denen halt neue Tools, zumindest wenn man es halt sehr oberflächlich und sehr populistisch betrachtet. Ja. Also wenn man einfach diese einfachen Narrative benutzen will, liefert ihnen das eben diese Tools, also diese Argumentationstools.
Ja.
Der BDS-Bewegung meine ich jetzt, ja.
Nein, es ist ja, und es ist klar, also wir sind ja auch im ganzen Kunstkulturbereich haben wir ja, wir hatten es ja im Sommer jetzt mit der ganzen Documenta und diesen Verstrickungen, die irgendwie jetzt über uns hineinbrechen. Du hast es ja auch in deinem Text, den du mir vorhin nochmal geschickt hast. Also eigentlich ist es ja so dieses, ja, man muss jetzt ein bisschen aufpassen, man kommt ja auf 100 ins Haus, aber irgendwie hängt alles mit allem irgendwie zusammen. Also diese BDS-Geschichte ist verknüpft mit dieser völlig verunglückten Documenta. Es ist verknüpft mit diesem seltsamen Kampf Kollektivismus gegen Individuum, diese Brüche oder diese Kulturkämpfe, die da gerade stattfinden, die für uns als Künstler oder die für Künstlerinnen ganz schwierige Momente bieten, weil das eigentlich so an die Grundfeste dessen geht, was wir unter Kunst und künstlerischem Schaffen verstehen. So, so in dem Zusammenhang. Ich finde deinen Text, ich weiß nicht, da greifst du das ja auch auf. Und das ist ja auch vielleicht ein bisschen, um jetzt nochmal zum Eingang des Gesprächs zu kommen, für mich auch ein bisschen der Grund, warum ich auch mit dir sprechen wollte. Weil ich dich als jemand wahrnehme, der sich nämlich immer noch so eine Autonomievorstellung verschrieben fühlt.
Ja, absolut.
Sagen wir so, irgendwie der sagt, ey, das hat eine Bedeutung.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich denke halt, also das ist halt abzuleiten von der, eigentlich von der Renaissance, ja. Also diese Idee, da haben sich eben einzelne Künstler freigestrampelt von ihren Auftraggebern hin zu so einem autonomen, eigenen, individualistischen Ausdruck innerhalb von diesem Framing, also dass man halt bestimmte Ikonografien erfüllt, die die Kirche vorgegeben hat oder irgendwelche Patrizier, die Leute beauftragt haben. Aber daher leitet sich ja die ganze abendländische Kunst ab, ja, also meiner Meinung nach, und die Idee des Individuums, was sich irgendwie ausdrückt, ja. Und also das jetzt über Bord werfen zu wollen, das ist einfach, wäre eigentlich ziemlich blöd, aber ich glaube halt auch nicht, dass halt sozusagen, wie die jetzt Wolfgang Ulrich das in seinem Buch beschreibt, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, dass das auch wirklich so von den Künstlern so stark empfunden wird, dass da so eine starke Trennung gibt. Also es, wie ich jetzt in meinem Text geschrieben habe, also ich glaube halt schon, dass es da schon immer so eine Mischung gab von Leuten, die irgendwie durch ihre individuelle Ausdrucksweise auch bestimmte Missstände in der Gesellschaft beschrieben haben, und manchmal eben auch so unterschwellig, also weil man einfach Stimmungen aufnimmt und das irgendwie einfließt. Ja, also es ist ja, mir selbst, wenn man sich jetzt der Autonomie verschreibt, ist man ja kein rein autonomer Künstler, ist man ja nie. Ja, also, aber wenn man künstlerische Mittel zur Verfügung hat, und das hat man ja als Künstler oft, nämlich man kann zum Beispiel malen oder so, warum soll ich das nicht auch benutzen? Also ich finde halt, der sinnliche Teil in der Kunst ist halt für mich ziemlich wichtig und das gehört auch für mich zur Autonomie dazu. Also das ist halt eine Entscheidung. Ich habe mich dafür entschieden, diese Art von Sinnlichkeit auch zu benutzen. Und also wie will ich meine Zeit verbringen? Eben, ich will nicht nur vom Computer sitzen und schreiben, ich will halt im Studio stehen und malen zum Beispiel, ja. Und jetzt habe ich mich so ein bisschen vergaloppiert irgendwie. Also
macht überhaupt nichts, weil ich hätte direkt eine Frage.
Ja.
Und zwar anknüpfen an deine. So.
Ja.
Also Autonomie, wie würdest du das denn, kannst du das für dich beschreiben? Also ich frage das wirklich, also es ist irgendwie nicht, dass ich jetzt irgendwie blöde Fragen stellen will, sondern wirklich mit dem, weil ich frage mich halt immer, ist Autonomie, ja, ist das nicht vielleicht auch eine Illusion? Kann es das überhaupt noch geben? Gab es das jemals? Also, wie würdest du das? Also, wie du auch schon gesagt hast, man ist ja nie völlig autonom, es geht ja gar nicht. Aber was wäre denn eine Autonomie? Worin könnte man liegen im Jahr 2022?
Also, Autonomie heißt einfach, dass man sich selber einen sich selbst ein Arbeitssystem schafft mit seinen Mitteln, die man sich auch geschaffen hat, sich auszudrucken, ja, also mit den Themen, die man ausdrucken will, die nicht fremdbestimmt sind, mit Mitteln, die man benutzen will, die nicht fremdbestimmt sind. Also es ist halt eine stark konstruktivistische Idee, ja, also dass alles vom Individuum ausgeht oder von mir als ganzheitliches Wesen, was eben diesen Willen hat, sich auszudrücken. Und das kann man, glaube ich, nicht weiter runterdampfen. Also das könnte ich jetzt nicht genauer analysieren. Also wie ich schon in dem Text geschrieben habe, Individuum kommt von das Unteilbare, also du kannst im Endeffekt dann gar nicht sagen, weshalb man das machen will. Ja? Also das ist halt eben diese künstlerische Freiheit, dass das irgendwie, dass man das einfach machen will. Also es ist ja vielleicht auch, würden wir wahrscheinlich auch sagen, Leute sagen, dass das ja auch schon kitschig ist oder so, aber ich glaube, es ist im Endeffekt so, ja. Also ich meine, warum bin ich jetzt irgendwie in dieser Situation, in der ich bin, mit einem bestimmten Alter, in dem ich jetzt schon bin und mache das immer noch? Das ist, weil ich das machen will, ja. Also es gibt keinen anderen Grund dafür, weil es ist nicht, ich will einfach meine Zeit so verbringen, ja. Ich will auch eigentlich in der Community unterwegs sein. Also ich denke halt, innerhalb dieses konstruktivistischen Dings, was man dann da ist, Lisa, ist man ja, also denke ich halt trotzdem dann auch in Form von so einer Community. Also ich mag einfach auch mit Künstlern unterwegs sein, also oder mit kreativen Leuten zumindest, ja, im besten Sinn kreativ, also jetzt nicht Friseure so, sondern Leute, die sich mit all ihrem Dasein irgendwie dem verschrieben haben vielleicht, ja. Also ich mache ja auch diesen Salon, wo ich auch so hauptsächlich Künstler einlade, um so ein bisschen den Diskurs in Gang zu bringen über auch, was ist denn die Position der Künstler im Moment? Was wollen wir überhaupt?
Ja.
Gibt's da vielleicht Kämpfe auszufechten? Ja? Muss man sich da vielleicht wirklich mal auf die Hinterbeine stellen und sich gegen diese Übermacht der Kontextualisierung zusammentun? Also das ist schon so ein bisschen das Gefühl, was ich habe. Ja. Also diese Kontextualisierung von außen, wenn man kontextualisiert sich ja selber die ganze Zeit mit anderen Menschen, mit bestimmten Themen, die einen beschäftigen, die auch mit der Gesellschaft zu tun haben, mit allen, mit der Kunstgeschichte, mit der Philosophie. Also man kontextualisiert sich ja selbst, aber diese Außenbestimmung, die geht mir halt so wahnsinnig auf den Keks von irgendwelchen Leuten. Also Ausstellungsmachern oder Kuratoren, die auch überhaupt oft nicht gewillt sind, auf die einzelne Arbeit so gezielt zu gucken, weil ihnen das viel zu anstrengend ist. Also zu anstrengend, oder sie haben halt auch sehr wenig Zeit, haben auch sehr viel Druck, kann man ja alles auch irgendwie vielleicht so dann erklären oder aufdröseln. Aber das nervt, also weil das ist, also ich habe halt so wenig Lust, mich da einzuordnen in diese fremdbestimmten Diskurse.
Ja, ich kann das nachvollziehen. Ja. Ich glaube, es ist schon ein bisschen so, glaube ich, dass halt diese ganze, also alles, was nicht Künstler ist, schon sehr prägend geworden ist für die ganze Geschichte. Also das ist auch, wenn ich... Also nicht nur, dass es Institutionen gibt, die Arbeit der Künstler oder Künstlerinnen ermöglichen sollen, sondern sie prägen eben auch das, was wahrgenommen wird, was, das ist jetzt auch nicht unbedingt neu, aber im Prinzip sind wir es doch, die Arbeit machen. So, Punkt.
Ja, also, natürlich.
So.
Ja.
Und vielleicht geht es auch gar nicht, ich sehe das ja im Großen, ich finde das ja auch, also ich sehe das ja eigentlich auch sehr ähnlich, glaube ich, ähnlich zu sehen wie du. Ja. Natürlich muss man irgendwie sagen, wir Künstler können auch nicht alles selber machen. Also von wegen, also ist es schon sinnvoll, dass es Leute gibt, auch mal, die irgendwie so eine kuratorische Funktion übernehmen, sowas. Aber wenn die dann selber halt so Kreativschöpfenden werden und die künstlerische Arbeit nur noch ein Element ist einer Ausstellung, die dann zum Werk werden soll, also so nach Seemann, so ein bisschen die so fortgesetzt, aber halt mittlerweile halt einfach zum Standard geworden eigentlich, weil die Ausstellung ist das Werk und dann sind bloß noch die einzelnen Arbeiten sind eigentlich so wie die Materialien für dieses Werk, so ein bisschen.
Ja.
So, dann wird es der Sache vielleicht auch nicht mehr so ganz gerecht. So, dann ist da irgendwas vielleicht irgendwie auch ein bisschen gekippt und dann finde ich, bin ich da eigentlich bei dir, dann ist es auch ein bisschen vielleicht an uns wieder zu sagen, ja, vielleicht müssen wir da auch wieder ein bisschen unsere Autonomie wahren und die Strukturen auf, zumindest für uns irgendwie versuchen zu entwickeln. Das ist das, was ich immer auch interessant fand. Ich fand das immer spannend. Ich habe ja, also nicht zu viel über mich reden, aber habe auch immer gerne Ausstellungsraum betrieben oder eben diesen Blog und jetzt machen wir hier einen Podcast, und weil ich immer finde, dass es irgendwie doch reizvoll ist, das selber zu machen, so, weil es dann eben, ja. Und ich finde das übrigens, fand ich sehr, sehr gut, gerade was du gerade sagtest, als Autonomie, als das zu begreifen, dass man sich selber sozusagen ein Umfeld schafft, in dem man arbeitet, so. Ich finde, das finde ich eigentlich ziemlich gut, weil das ein wirklich brauchbarer und praktikabler Begriff ist, weil das holt das ein bisschen aus diesem, was soll das sein, es erdet das Ganze so ein bisschen. Zu sagen, ich schaffe mir ein Umfeld und in diesem Umfeld setze ich die Themen. So, das finde ich eigentlich schon mal ziemlich gut, weil man damit auch arbeiten kann. So, und da steckt auch alles drin, nämlich die Selbstbeauftragung so, und wo die Ideen dann herkommen, dass man nicht völlig frei agiert und dass man natürlich beeinflusst ist von der Welt und allem drum und dran. Ist ja klar. Und dass du eben das, was du sagtest mit dem, dass man sich eben versucht, selber zu kontextualisieren. Ja, das finde ich auch gut. Das finde ich auch wichtig.
Ja, es ist halt schon interessant, weil ein Stück weit katapultiert man sich damit schon außerhalb des ganzen Systems. Ja, weil das mögen die oft gar nicht. Ich dachte immer, das ist gut, wenn man als, sagen wir mal, als mündiger Mensch auftritt, und wenn man weiß, was man will, und wenn man das kommunizieren kann, es gibt so eine klare Verhandlungsbasis, so dachte ich immer, bin ich in meine Ausstellung reingegangen oder wenn ich eingeladen wurde, dann bin ich da hingegangen zum Treffen, hatte eine Skizze oder ein Modell schon gebaut und war mir schon ziemlich klar, was ich machen will und so. Und dann haben die mich immer völlig so überrumpelt angeguckt. Also ist mir öfter so passiert, dass die dann schon so, wie die Frau weiß schon, was sie will. Ja, nee, dann können wir der ja gar nicht sagen, was sie machen soll. So ein bisschen. Und das finde ich schon sehr verstörend. Also, dass da immer so auf so eine komische, dass das immer so, soll immer alles so schwebend bleiben und dann wird schon irgendwie was passieren. Das ist auch so eine kitschige Vorstellung von Kunst, dass man dann dass man so reagiert auf die wabernden Umstände irgendwie. Also Räume sind Hard Facts, Zeiten sind Hard Facts, ja, also Geld ist Hard Facts, es sind alles Hard Facts, die im Grunde die Kunst mitbestimmen. Und als Profi nimmst du halt diese Hardfacts und guckst dann, wie ist denn da jetzt mein Freiraum, ja? Und dann und mit dieser Art von Idee von Freiraum gehe ich dann dahin und dann wird man so komisch angeguckt, also finde ich so albern immer, bloß weil die halt oft so unprofessionell sind. Ach, don't get me started, ja.
Ist schwierig. Ich erinnere mich an einen Kommentar einer Kuratorin, die dann irgendwann, man kam sich dann so ein bisschen näher. Bin da auch schwierig. Mark Pepper meinte das ja mal irgendwann sehr schön, wenn der wichtige Kuratoren tritt, dann ist er sofort still, weil er nichts mehr sagen kann. Das fand ich, fällt dann sofort nichts mehr ein, er kann dann nicht mehr reden, obwohl er ja sonst nicht auf den Mund gefallen ist. Ich hatte mit einer zu tun, die meinte dann irgendwann so, den Florian Kuhlmann, den nehme ich jetzt mal unter meine Fittiche. Das war natürlich, nach kürzester Zeit war das natürlich gelaufen. Wir kamen dann nicht miteinander.
lief nicht gut. Ich meine, das ist schon so patronizing. Ne? Das ist schon so, das ist schon diese Wortwahl, sagt eigentlich so viel aus darüber. Das ist halt dieses Machtgefälle, was dann immer so als sowas Mütterliches oder sowas Fürsorgliches so rüberkommen soll. Und das Geile ist, wenn die einfach nicht ihren Job machen, ne? Also wie will denn so jemand mich unter seine Fittiche nehmen? Also das geht schwierig. Doch gar nicht. Also da bleibe ich lieber unter meinen eigenen Fittichen, ja. Also.
Ja. Ja, ist das mit der Autonomie. Man zahlt halt auch einen Preis, ne?
Wenn man dann mal unter die Fittiche genommen wird und einer wirklich mal was für einen tut, dann ist das ja auch super. Also das gibt's ja auch, ne? Dass sich Leute dann wirklich dahinter klemmen und so. Und das finde ich schon auch, ist natürlich super. Und ich habe halt nur das Gefühl, oft die möchten einen halt gerne in so eine bestimmte Position bringen. Also das ist sowas, das hat immer sowas, ja, so ein bisschen sowas Fürsorgliches, aber so ein bisschen auch so Thumbs, so Daumen drauf, ja, so. Und wenn die dann merken, es geht nicht so gut, dann fühlen die sich irgendwie auf einmal unwohl in ihrer eigenen Rolle. Also es ist ja nicht so, dass ich nicht, ich entwickle ja gerne was mit Leuten auch zusammen. Ja? Also du bringst eben was ein und der andere, meinetwegen auch der Kurator, bringt was anderes ein und dann kann man was zusammen entwickeln. Ist doch auch toll. Also habe ich jetzt gar kein Problem damit, bloß wenn da nichts kommt. Ja, oder es halt irgendwie totaler Bullshit ist, weil es dann wieder nur darum geht, wie viele Sklaven im Atlantik versunken sind oder so. Dann kann ich da halt nicht so einsteigen. Ne?
Ja. Sag mal, aber jetzt hat es ja, also bin ich voll bei dir, sehe ich auch so. Also ich kann die ganzen Probleme kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich will es auch gar nicht so ab. Nee, Punkt. So, lass mal stehen. Aber es hat ja jetzt auch, aber es gibt ja offensichtlich auch Kuratoren, wenn es geht. Ich mache jetzt mal eine Überleitung mich zu deinem letzten großen Projekt. Ausstellung in der Kunsthalle war das, ne?
Kunsthalle Lingen, ja, genau.
Und da hat es ja offensichtlich funktioniert. Also die sieht ja eigentlich sah geil aus.
Ja, dankeschön, ja.
Ja. Oder? Also wir haben war so ein bisschen, du hast gemeint, es ist keine Retrospektive gewesen, das stimmt, ist auch Quatsch. Aber es war schon so ein bisschen, wenn ich mir das angucke, ich habe sie jetzt nicht live gesehen, aber ich habe die Bilder gesehen und dann habe ich mich auf deiner Webseite umgeguckt. Es war aber schon so ein bisschen das, was so in den letzten 3, 4, 5 Jahren bei dir passiert ist, oder? So als.
Ja, also zuletzt hatte ich 2019 war so ziemlich viel los. Und ja, das war jetzt schon super. Also, weil nach Corona hatten sich auch viele Sachen bei mir angehäuft, die jetzt unbedingt mal gezeigt werden mussten. Also insofern war es vielleicht so eine 3-4 Jahres-Retrospektive, ja, der letzten 3-4 Jahre. Und ja, das war schon super, dass ich das da alles zusammenbringen konnte.
Ich muss sagen, ich habe deine Kunst, die ist ja eigentlich sehr, naja, sie erklärt sich nicht von selbst, sagen wir mal so.
Ja.
Oder? Würdest du das? Nee. Nö. Würdest du sie mir mal teilen, mal so was davon erzählen? Also zum Beispiel, wollen wir mal durch die Bilder ein bisschen durchgehen?
Ja.
Hast du die da? Also du hattest mir die ja geschickt. Und wir hatten die, können es leider hier nicht teilen, aber ist ja egal. Also man kommt in die Ausstellung rein. Und ich habe jetzt dieses erste Bild von dir, da stehst du an diesem Pfeiler gelehnt, in der Mitte. Schönes Bild.
Ja.
Weißt du, welches? Rechts ist was ist das? Ein Stern? Großer Stern?
Ja, wie so ein Wirbel, ja.
Ja, dieser Wirbel. Wenn du mir vielleicht mal dazu was hat es mit diesem Wirbel auf sich und willst du das überhaupt oder soll das so? Ich meine, das ist ja auch mal eine Frage. Will man das eigentlich erklären oder will man das nicht erklären? Das will ich da jetzt auch nicht drängen.
Nö, ich kann da schon versuchen, ein bisschen was zu erzählen. Es fällt mir so ein bisschen immer schwer, also weil das für einen selber ja sowas Selbstverständliches
ist. Ja, verstehe ich.
Man sieht ja so immer so kosmologische Metaphern. So, also links ist halt diese blaue Wand mit diesen Sternen, wie so ein bisschen wie bei diesem Schinkel Bühnenbild für die Königin der Nacht, dieser Sternenhimmel, worauf dann die Gemälde hängen. Also das beschreibt vielleicht so wie so eine Art künstlerischen Kosmos. Ich würde sagen, also dass in der Ausstellung aus meinem künstlerischen Kosmos verschiedene Dinge zusammenkommen. Dann, dieser Wirbel ist halt auch wie so eine Art, kann man auch sagen, ist auch ein kosmologisches kosmologische Idee, also so ein Farbwirbel eigentlich. Aber es beschreibt natürlich auch so einen philosophischen Zustand, also das, vielleicht so ein bisschen so was Nietzscheanisches, also dieses Embrace, also irgendwie heiße dein Schicksal willkommen oder heiße den Wirbel willkommen, ja, also das Leben ist sowas, was einen so mitwirbelt und es kann manchmal einen ziemlich, also kann einen so den hinauftragen und auch wieder hinunterreißen und also, dass man sich da so reinbegibt.
Das wäre Nietzsche?
Ja.
Ich habe Nietzsche viel
zu nicht gelesen. Ja, es ist eigentlich, glaube ich, heraklitisch, aber der hat das dann so aufgenommen.
Ja. Das hat so insgesamt, finde ich, sehe ich, also du hast schon so Antike und sowas, ist schon irgendwie ein Referenzsystem für dich, oder?
Ja, also sagen wir vor Christentum. Also es ist, ist natürlich schon so diese klassizistische Ikonografie mit den mit diesen ganzen Mischwesen und so. Ich benutze sie aber eher so als Pop. Also so haben die vielleicht als Pop-Ikonen heute noch Bestand, könnten die Bestand haben als Zeichen oder als Allegorien für einen heutigen Daseinszustand auch, ja, also auch dieser melancholische Hund, das ist ja so ein Roboterhund, der auf dieses metaphysische Objekt von Dürer guckt, dieser kleine.
Welches?
Das ist so ein so ein kleineres Bild, so ein Roboterhund, der so sitzt.
Ja, ich, ja. Mhm.
Und der zwischen seinen Füßen hat er dieses metaphysische Objekt von Dürer zwischen den Pfoten und guckt da so drauf. Also auf das Melancholia-Druck. Metaphysische Objekt von Dürer, ja. Und naja, da schwingt vielleicht auch so eine Trauer nach, also das alte Europa.
Mhm.
Das ist ja so, ich bin so, sagen wir mal, so humanistisch erzogen.
Mhm.
Also das ist schon ganz klar eine neue Zeit, wo das alte Europa nochmal wieder so in den Hintergrund gerät. Und ich verbinde das alte Europa eigentlich, abgesehen von den bösen Dingen, die das alte Europa vielleicht auch angestellt hat, verbinde ich das für mich selbst mit was Gutem, also eben mit der Aufklärung. Mit humanistischen Werten, mit Rationalismus.
Mhm.
Und aber auch die, also als Gegenspieler dazu eben die Romantik, die halt auch sehr wichtig ist, auch in der Ausstellung. Also diese beiden Pole des alten Europa, die
Romantik, ja, wo wäre das ganz kurz, wenn ich dafür ein.
Also jetzt zum Beispiel sind ja schon so romantische Motive, dieser diese Harpie zum Beispiel mit diesen verlaufenden Farben und so eher dunkel und.
Das Seepferdchen und auch? Wird das auch in die Richtung da bei dir rein?
Ja, glaub schon, ja. Hm. Also dieses Melancholische, was diese Wesen dann auch haben, das ist wahrscheinlich eher der Romantik zuzuordnen, nicht so dem Klassizismus. So.
Diese Figur auf dem Sockel mit dem Lorem Ipsum, das ist ja eigentlich mehr so eine, ja, was ist das? So ein bisschen kaputt ist der, ne? Dieser Pegasus zum Mensch.
Ja, Centaur, ja.
Centaur, ja. Der hat auch nichts mehr zu sagen. Mit seinem Lorem Ipsum ist er.
ja, das heißt ja Placeholder Ideology, das Bild.
Aha.
Ja. Also, das ist vielleicht so ein bisschen so eine Karikatur oder Parodie für diese Weltanschauungsopportunisten, die sich halt wahnsinnig gerne so vor so einen Karren spannen lassen für irgendeine Art von Ideologie, die halt irgendwie gerade so rumschwirren und die einfach so, als ob sie mit ihrer ganzen, als ob die so leer sind und also mit ihrer ganzen Energie, diese Energie, die muss halt irgendwo rein und dann fließt das halt in so eine komische Welt, also wie was halt heutzutage so unterwegs ist an Weltanschauung und Religion, Pseudoreligion. Also mir kommt das immer so vor, als ob die Leute halt keine eigenen Inhalte haben, keine eigenen Werte für sich so postuliert haben in ihrem Leben und dann sind die immer froh, wenn dann da sowas daherkommt, also wo sie sich dann für einsetzen können. Aber vielleicht bin ich auch ein bisschen zynisch damit, ja. Ich weiß nicht, aber ich habe da immer ein sehr...
Nein, ich finde das überhaupt nicht, also zynisch finde ich das gar nicht. Warum zögere ich? Weil ich mich immer frage, ist das eine andere Qualität als etwas, was es irgendwie schon immer war? Also das, was du machst, also mit Stichwort Autonomie und sich einen eigenen Kosmos schaffen und sich eine eigene Arbeitsumgebung schaffen, um darin dann eben dahin sozusagen etwas, also schöpferisch tätig zu werden. Das ist ja einfach, da ist man ja als Künstler oder Künstlerin eben doch auch eine Ausnahmeposition. Und das kann man natürlich nicht als Maßstab für andere ansetzen. Von daher, also das macht dann vielleicht auch die Rolle des Künstlers aus, zu sagen, ja, das ist eben jemand, der sich eben unideologisch verhält, aber nichtsdestotrotz ist das, was du sagst, was du beschreibst, nämlich so eine starke Konformität, die ich da auch raushöre, die ich jetzt zumindest darin verstehe, die ich wahrnehme mittlerweile um uns herum, schon etwas, was ich auch unangenehm, also höchst unangenehm empfinde.
Mhm. Ja.
Und da weiß ich manchmal nicht, liegt es daran, dass ich Künstler bin, liegt es daran, dass ich irgendwie ein Querkopf bin und hätte einfach auch vor 30 Jahren halt dann andersrum angeeckt, so, weil es mir am Wesen liegt, oder bin ich Künstler, weil ich Querkopf bin? Also ich kann es nicht genau sagen.
Ja. Ja, verstehe, was du meinst, ja. Also klar ist man halt in einer Sonderposition, aber das hat man sich ja auch so selber geschaffen. Also man hat ja auch die,
Also um dem was Positives abzugewinnen, um vielleicht mal zu sagen, man könnte es ja auch mal positiv sehen, man könnte es auch positiv formulieren, vielleicht sind wir einfach wieder, vielleicht ist die Situation... Wir spinnen jetzt hier rum, aber dann ist die Situation genau gegenteilig zu dem, was nämlich Wolfgang Ulrich in seinem Buch vom Ende der Autonomie schreibt, dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo die Autonomie der Künstler wirklich mal wieder gefragt ist. Mhm. Also dass es einfach sehr bequem war die letzten Jahre, irgendwie in einer Welt, die auch leidlich liberal und heterogen und offen für alles war, dass es jetzt wieder auf wirklich künstlerische Qualitäten vielleicht sogar ankommt.
Ja, natürlich, aber das ist halt der, sag ich mal, avantgardistische Gedanke von uns. Wenn man jetzt von der Gegenseite ausgeht, die es dann vielleicht hier gibt, die das sozusagen negieren wollen, die würden uns ja eben in die verstaubte Ecke tun. Also, dass man da eigentlich einen Schritt weiter ist, so würde ich es halt empfinden. Das muss man halt kommunizieren, ja. Also das muss man halt, deswegen ist halt so wichtig, dass es solche Podcasts gibt, wie du machst, oder solche Salons, wie ich da vielleicht versuche, weil das ist eine Sache der Kommunikation. Also das ist auch eine Sache dafür, wirklich gerade zu stehen, weil das versuchen ja viele mit, das versuchen ja wirklich, einen in diese Ecke zu stellen. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur Wolfgang Ulrich ist oder... Ich weiß nicht so genau, ja, was
die so los ist. Nein, das ist nicht nur so. Wir haben das Problem generell. Es ist an der Documenta. Wir hatten jetzt wirklich hier, da ist das ja brutal deutlich geworden, die ganze Problematik. Da hat der Bartz und Brock meinte ja wirklich schön, es ist die schlechteste und beste Documenta in einem. So, ich finde, da hat er schon recht gehabt, als er das sagte, weil es ist natürlich zum einen erstmal klar geworden, dass die Kunst komplett politisiert worden ist und dass da Dinge ablaufen, die mit diesen Vorstellungen, wie du sie da auch aufgreifst, nichts mehr gemein haben. Ne? Und zum anderen wird es eben sichtbar so. Das ist halt auch wichtig. So, es wird, man muss sich jetzt halt auch irgendwie positionieren. So, das hat bei mir auch schon was in Gang gesetzt, diese ganze Documenta-Geschichte.
Ja, klar. Also ich meine, das ist ja die ganze Zeit. Ich war gestern auch in so einer Ausstellung mit meinem Freund Gili Avisar und wir waren hier im Bad Geffenhaus und das Bad Geffenhaus hat sich eben zur Aufgabe gemacht, jüdische und arabische Kultur zusammenzubringen, was ja erstmal was sehr Tolles ist, ja. Und die haben dann jüdische Israelis ausgestellt und arabische und es war einfach keine Kunst da. Es waren nur irgendwelche komischen Aufbauten, wo Kopien von Büchern waren und irgendwelche Holzkästen, also halt so Display-Kunst at its best, mit tierisch viel Zeug zu lesen und zuzuhören und so weiter. Ästhetisch nicht durchdacht, alles irgendwie total schrecklich. Und ich meinte halt zu Gili, wo ist denn jetzt hier die Kunst? Also ich frage mich halt manchmal, wieso ist dieses Zeug, was man dann da so geboten bekommt, warum nennt sich das überhaupt Kunst? Warum wollen die überhaupt wirklich, warum wollen die Kunst sein? Also was ich frage mich wirklich, warum wollen die Künstler sein? Was ist daran, warum können wir nicht einfach Künstler sein? Ja. Und dann ist halt meine Erklärung, das hat irgendwas, also diese Definitionsmacht, das ist total wichtig und das ist einfach dieser uralte Avantgarde-Gedanke. Da gibt es jetzt wieder eine Umwälzung, Kunst ist jetzt, was wir machen und das ist halt genau das. Ja. Und das Alte muss weg, das Alte ist verstaubt und rückwärtsgewandt und blöd und das interessiert keinen mehr und es stimmt, stimmt ja überhaupt gar nicht. Ja. Und ich meine, in früheren Zeiten, da ging es wenigstens um neue Ästhetiken, aber jetzt geht es halt um komplett andere Inhalte, die halt total fremdbestimmt sind. Und die behaupten aber, das sei Avantgarde. Und das geht mir halt schon ziemlich auf den Keks. Also da frage ich mich halt schon, wieso wollt ihr Künstler sein? Könnt ihr nicht irgendwie irgendwas anderes sein? Einfach Aktivisten sein, Sozialaktivisten, Ökoaktivisten. Ich frage mich, warum muss die Kunst da so gekapert werden? Einfach weil... Weil ich glaube, das Problem ist halt eben, dass es auch so wenig Vermittler gibt, die eben wirklich die Kunst noch vermitteln. Also die Kunst halt in ihren ganzen Erscheinungsformen, in ihrer Sinnlichkeit, in ihrem Gedankenreichtum, in ihrem Gefühlsreichtum. Es gibt halt kaum noch Vermittler. Also das ist halt auch eine These von Michael Hirsch, ein befreundeter Philosoph aus München und Politikwissenschaftler, der sagt halt, es wird viel zu viel produziert, also aus marxistisches Vokabular. Es gibt halt wahnsinnig viel Produkte, die nicht weiterverarbeitet werden. Also das heißt, die nicht intellektuell verarbeitet werden oder weitervermittelt werden. Also es schwebt alles so im Raum, ohne dass es mit irgendwas verknüpft wird. Und wenn es nicht verknüpfbar ist, weil einfach die Leute das Gedankliche oder die Bildung dafür nicht haben, dann schwebt es so im offenen Kosmos, schwebt es halt irgendwie so von dannen, ja. Oder findet kein Zuhause. Und so das Gefühl habe ich halt, dass die ganze Kunst so unverbunden miteinander so, die schweben so wie in dem Zabriskie Point, wo es diese Explosionen gibt und dann diese ganzen Teile so lose nebeneinander schweben und das, ja. Ja, so kommt mir das vor.
Oder sage ich, das wäre ja eigentlich jetzt, finde ich jetzt kein schön, finde ich jetzt.
Ja.
Ich finde, lass ich dazu nochmal sagen, wenn wir das, ich hänge nochmal ein bisschen an dem, warum werden die nicht einfach Aktivisten? Also zwei Sachen sind in dem Zusammenhang eigentlich bemerkenswert. Das eine ist, dass wir ja derzeit Aktivisten haben, die dann mit Farbe gegen die Kunst vorgehen. Das ist ja auch wieder eine ganz interessante Geschichte. Suppe, ja. Also so sowieso dubiose Geschichte, seltsam. Aber das ist ja schon komisch, da steckt ja schon wieder, also es gibt ja offensichtlich irgendwie eine Ablehnung von Kunst, die steckt da drin immer wieder. Das ist auch nicht neu, dass das so Bewegungen, die so einen gewissen totalitären Anspruch haben, sich daran abarbeiten. Also ich möchte jetzt keine dramatischen historischen Bilder bemühen, aber das ist ja nicht neu, ne? Also dass man da in dem Bereich dann vorgeht. Aber nichtsdestotrotz beantwortet das ja nicht die Frage, die du aufführst, mit den warum wollen die Künstler sein. Ich hätte eine Idee dazu, was ich finde, was sich natürlich auch passiert ist in den letzten Jahren, ist, dass sich die Museen gewandelt haben. Und zwar möglicherweise aus einem ganz banalen Grund, weil sie ihrem Sammlungsauftrag nicht mehr hinterherkommen.
Ihren Sammlungsauftrag nicht mehr in dem
Umfang herkommt, weil sie nämlich nicht die Budgets dafür haben. Das ist ja eine ganz banale Gegebenheit. Ja. Also ein Museum, selbst ein gut ausgestattetes Museum, ist ja gar nicht in der Lage, mit den Kunstmarktpreisen mitzuhalten. Das heißt, die haben einfach ein Problem, dass sie aber nicht offen artikulieren können, weil sie sich damit überflüssig machen würden. Und man will sich nicht überall, also sucht man sich neue Aufgabenfelder. Ich habe vor kurzem so ein Ding gefunden, ist mir das Kotzen gekommen. Ne? So eine Versammlung, so eine The Next Museum, Museum of the Future, irgendwie so ein Ding, war jetzt irgendwo im Netz gefunden. Da war aber auch wirklich das Who is Who der Museenlandschaft vertreten. So, jetzt verscheißen wir uns das hier aber richtig. Da waren aber wirklich alles. Also da war so wirklich alles versammelt. Und man hat sich also Gedanken darüber gemacht. Also das ließ sich eigentlich wie so ein Ding aus dem Silicon Valley, so ein Text. Alles musste agil werden und alle müssen jetzt irgendwie, man muss senden und das Museum als mit seinem Auftrag und sowas. Aber es ist natürlich nachvollziehbar, ne? Wenn man dann den Originalauftrag nicht mehr erfüllen kann, man kann nicht mehr sammeln, also muss man irgendwas anderes machen. Also wird man auf einmal irgendwie aktivistisch. So, es ist jetzt eine Perspektive auf die Dinge. Ja. Aber da kommt dann sowas zusammen. Ja? Also da kommen dann so Strömungen zusammen. Auf einmal hat man also die Institutionen, die sagen, ja, wir wollen jetzt hier auch selber, wir wollen in die Stadt raussenden, wir wollen die Stadtgesellschaft prägen, all diese Geschichten. Was ich erstmal grundsätzlich verkehrt sind, aber ich habe sie dafür nicht gewählt. Da wird es in meinen Augen ein bisschen undemokratisch. Ich habe sie erstmal nicht dafür gewählt, weil da sind dafür bestimmt worden, dass sie Kunst archivieren und nicht, dass sie Gesellschaft formen. Aber da kommen Sachen zusammen und dann wird es natürlich verlockend, als Aktivist zu sagen, naja, ich bin Künstler, weil dann gibt es die Institution, da kann ich andocken, wenn ich mich als Künstler verkleide, als Künstler gebe, wenn ich den Künstler mime, dann habe ich dort Orte, an denen ich wirken kann. So. Und Leute, die mich aufnehmen, die Budgets haben, die Gelder haben. So. Also.
Man schwimmt wieder. Aber es gibt ja auch den umgekehrten Fall, dass Leute irgendwie anfangen, Kunst zu studieren und eigentlich schon Künstler werden wollen und dann aber merken, dass ihnen das nicht reicht, weil ihnen vielleicht auch als junge Menschen nicht genug vermittelt wird, dass das eigentlich schon reicht. Also es entsteht da halt so ein Rechtfertigungsdruck von draußen, gerade auf die Leute, die eigentlich, sagen wir mal so, mit so einem autonomen Anspruch vielleicht angefangen haben, autonom unter allen Einschränkungen, die wir vorher schon benannt haben. Und die merken dann, ach, das ist irgendwie, da fühle ich mich viel zu unwichtig. Ich will irgendwie noch mehr, ich will mehr bewirken in der Welt. Die Kunst kann vielleicht gar nicht so viel. Also die Kunst kann das vielleicht nur so subkutan. Und es reicht mir nicht. Und die kapieren noch nicht die Reichweite, die Kunst haben kann, ja. Also, oder die Tragweite auch. Und was das für eine Wirkung entfalten kann, also was ich ja schon glaube. Und dann sagen sie sich, ach, da mache ich vielleicht doch mal eher so ein bisschen in Richtung politisch. Und dann auf einmal sind die dann abhanden gekommen, der autonomen Kunst.
Mhm. Wird schwierig.
Ja.
Auf einmal kommt dann so ein Politkindspar raus.
Ja, und dann gibt es halt so die anderen Extreme, diese komischen Designer, die dann da auch so hervorkommen, die halt so alles richtig machen, so formalistisch alles richtig machen. Mhm. Und das ist dann das andere Extrem. Damit will ich ja auch nichts zu tun haben. Also es ist ja schon, man sitzt ja schon zwischen den Stühlen, ne? Also sowas Thomas Abts-mäßiges und die Leute, das ist, finde ich, auch total,
Was ist das? Sowas von...
Bitte?
Thomas Abts, das sagt mir nichts.
Es ist so eine recht formalistische Malerin, die so ein bisschen, ja, so ein bisschen in so einem Fahrwasser wie so klassischer Avantgarde, Remake, Slow Painting, also es macht so sehr auf Qualität, qualitätvoll, alles ganz toll gemalt, aber es ist halt, sind auch tolle Gemälde irgendwie, aber halt total formalistisch und total leer, also wirklich. Auch nicht leerer als Meta-Level, sondern wirklich leer eigentlich, ja. Mhm. Und also da gibt es ja auch ziemlich viele Künstler gerade, die unterwegs sind, die halt, also jetzt nicht, also die halt so drauf sind, ja, die denken echt, wenn sie ein schönes Bild gemacht haben, dann reicht das schon. Das ist ja irgendwie auch nicht ganz, also dieses harmlos, wie hat immer der Merz hat immer gesagt, der Gerhard Merz, harmlos voll komponiert, harmlos, zu so einem harmlos komponierten Ende gebracht, irgendwie so zu Tode komponiert, also dass es auf jeden Fall ein schönes Gemälde ist, aber das ist es ja dann auch irgendwie nicht, ne? So.
Ja, bei dir reicht es sowieso nicht, habe ich den Eindruck, weil du bist ja in unterschiedlichsten Varianten unterwegs, also dir wird ja Du bist ja nicht nur in der Malerei, sondern du schreibst ja auch und du machst auch noch Musik.
Ja, stimmt. Ja, ich meine, ich habe natürlich auch wie jeder brave Kunststudent angefangen zu malen und dann habe ich aber schon früh gemerkt, dass es eben diesen Druck von außen gibt, der Fremdkontextualisierung. Und dann habe ich irgendwie, das wollte ich dann nicht. Also deswegen habe ich angefangen, selber zu schreiben und selber, also erst in Gedichtform und dann auch mehr in richtiger Textform Statements zur Kunst abzugeben oder so, oder auch teilweise zu meiner Arbeit, aber auch teilweise so allgemein. Und dann habe ich irgendwann angefangen, das aufzuführen mit Freunden, die Musik eher aus der Musik kommen. Also, dass ich die Spoken Words mäßig vorgetragen habe oder so. Und ja, auf einmal war ich dann auch in so ein Musikprojekt mit eingewickelt. Also auf einmal habe ich dann, und jetzt habe ich dann gedacht, nee, jetzt will ich das aber auch selber können mit den Synthesizern. Und jetzt fräse ich mich da gerade so ein bisschen rein. Also gerade jetzt speziell hier gerade in Haifa jetzt. Ja, oder jetzt hier bei meinem Aufenthalt, weil da jetzt endlich mal viel Zeit ist. Ja.
Aber wenn ich,
so ist das.
So ja. Ist das. Da können wir gleich noch. Ich wollte nur mal. Mhm. Also, den Text, auch du hast mir jetzt gerade einen Text geschickt und das ist ja schon, das ist politisch. Ne? Das sind ganz klar, du ziehst ja auch Stellung zu den Geschichten. Ich weiß nicht, ob du das Interview mit Nils jetzt gelesen hast. Ich stelle ihm irgendwann zwischendurch die Frage, ob das, was er da auf Facebook macht, ob das eine Performance ist. Das ist so eine Art. Er sagt, nein, das ist keine Performance, das ist politischer Aktivismus, was er betreibt. Er unterscheidet das. Mhm. Ein von mir, befreundeter Künstler, den ich auch sehr schätze, Sebastian Schmieg, der hat das dann auch gelesen und meinte, ach, er soll das doch als Künstler ownen, schrieb er so schön.
Er soll das was ownen?
Ownen, also er meint, er soll das als Kunst, er soll sich da nicht so anstellen, ja. Er soll das als Kunst bezeichnen, so fertig aus.
Ja.
Warum? Mhm. Ich bin fertig und dann sagst du, dann vorkommt dein Mann. Und ich wiederum habe gesagt, ich weiß nicht so genau, vielleicht muss man die Dinge auch wieder trennen. Also auch wieder sagen, ich bin Künstler, in der Funktion bin ich Künstler und dann bin ich politisch aktiv und dann bin ich vielleicht auch wieder, also dieses alles schmeißt man durcheinander. Vielleicht ist das auch, wie würdest du das bewerten? Wie siehst du das zurzeit? Weil momentan, also eigentlich, ja, Entschuldigung. Wie?
Ja, also ich sehe das auch eher so, dass das sowas Getrenntes ist. Also ich mache halt Kunst, die sieht dann so und so aus und dann schreibe ich halt Texte, zwar in meiner Eigenschaft auch als Künstler, aber auch als politischer, also eher als politisch wirksam werdender Mensch. Da geht es ja eher auch um die Funktion des Künstlers in der Gesellschaft. Und sobald es darum geht, also dass man da Abstand von nimmt, dann ist es ja schon eher wieder so eine außenstehende Position, von der aus man auf sich und auch auf andere Leute in einer ähnlichen Position eben, die auch Künstler sind vielleicht, aber eben drauf schaut. Also ich würde es auch eher getrennt sehen, weil, also meine Texte, die das verschwimmt dann schon teilweise. Aber also ich habe mich das speziell bei Nils auch oft gefragt, ob er jetzt das wirklich, weil er da so viel Arbeit und Energie reinsteckt, ob er das jetzt eigentlich als künstlerische Aktivität begreifen würde.
Wahrscheinlich ist es die Kontextualisierung von außen, die, wenn er das noch eine Weile macht und irgendwann eine Relevanz damit erreicht, dann kommt wahrscheinlich irgendjemand und sagt, ja, das war dann Kunst oder sowas. Also dann, das ist dann so, da ist man dann wahrscheinlich auch irgendwo limitiert in dem, was, wie man selber definieren würde. Also wenn dann, keine Ahnung,
ja, ne, man kommt ja dann,
auch dann sagt, ja, das ist natürlich eine künstlerische Performance und sowas und dann kann man sich dagegen auch nicht wehren.
Vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig. Also
ja, sag mal, mich persönlich treibt die Frage schon ein bisschen um. Das liegt aber auch vielleicht persönlich daran, dass ich relativ viel immer online und im Netz gemacht habe. Und das führt bei mir zu einer ganz komischen Situation, dass ich nie so ganz weiß, also ich bin ja in verschiedensten Rollen auch unterwegs. Also relativ viel im Netz ist relativ viel als Künstler, aber ich bin jetzt auch irgendwie seit 10 Jahren als Freelancer, Softwareentwickler unterwegs, wo ich eigentlich auch wieder ein Profil nach außen hin brauche, weil ich mich präsentieren muss. Ich habe dann, jetzt habe ich noch angefangen, politisch aktiv zu werden. Das ist eine ganz eigenartige Geschichte. Ich bin irgendwie Mitte letzten Jahres bin ich der CDU beigetreten. Das ist ein großer Lacher im Freundeskreis.
Okay.
So, jetzt engagiere ich mich da auch ein bisschen, zwar momentan kulturpolitisch, aber halt dann doch anders. Und da möchte ich eigentlich gar nicht unbedingt als der Künstler wahrgenommen werden, der vielleicht auch mal so ein bisschen dadaistisch und freakig beeinflusst ist, weil da zählen wieder andere Kategorien. Also das ist, finde ich, eine gar nicht so unwichtige Frage, wie man mit diesen Kategorien umgeht. Vielleicht auch durch diese Digitalisierung, weil alles so online wird oder weil alles so präsent wird und weil auch alles zeitlich durch die Suchmaschinen findbar ist. Also man hat gar nicht mehr so ein bisschen, wie man das vor Internet hatte, die Möglichkeit zu sagen, naja gut, da habe ich vor 10 Jahren, habe ich das gemacht, jetzt mache ich das. Weiß ja keiner so. Ich bewege mich in einer anderen Bubble. Es ändert sich und so. Aber auf einmal, wenn jemand einen googelt, ist irgendwie doch alles da. So. Auch das, was vielleicht irgendwie vor 15 Jahren mal passiert ist und so.
Ja, das ist halt so eine Art fragmentierte Lebenswirklichkeit, in der eben Künstler auch leben. Ne? Also das ist ja nie der Künstler in Reinform. Das haben ja alle so Lebensmodelle, mit denen sie sich irgendwie über Wasser halten müssen. Also, oder?
Das stimmt, absolut.
Also deswegen bin ich für diese harsche Trennung gar nicht so sehr, ja. Aber klar, also man kann ja schon.
Du hast auch recht, vielleicht ist es auch Quatsch. Vielleicht muss man einen Weg finden, wie man diese Dinge eben zusammenbringt, wie man das in einer, so dass es auch irgendwie zusammenpasst und so, dass es zueinander findet irgendwie, ohne dass es es kann ja auch gar kein Widerspruch sein, weil man ist ja alles selber. Also ist ja, wenn er kann, dann ist es ja, ja immer trotzdem noch.
Im Endeffekt läuft es auch auf ihn aus.
Ja. Wobei manchmal hatte ich schon das Gefühl, ich hatte manchmal eine Zeit lang, habe ich bei RTL gearbeitet, habe ich so länger, auch zum ersten Mal so lange Zeit in so einem Unternehmen so, und ich hatte immer manchmal nicht mehr so das Gefühl, gleich kommt der Wachdienst und schmeißt mich raus und sagt, du Spinner, hau ab hier, gehörst dir, Spinne hier, wir haben dich jetzt ertappt, wir wissen, was du für ein Vogel bist, pack dein Zeug.
Oh, ich hatte auch so viele solche
Jobs. Raus, komm, war lustig und jetzt...
Spaß beiseite.
Spaß beiseite. Alle mal gelacht. So. ist aber nicht passiert. Also aus dem Grund bin ich da nicht raus. Naja. Also, wie auch immer. Ich habe eine Frage. Darf ich die dann ganz doch noch? Mich würde interessieren. Ich habe diesen Sommer gelesen. Europa. Wie heißt es? Das Buch? Roman. Du hast bei dem studiert. Du hast bei ihm studiert. Entschuldige, warte.
Ach so, bei Oswald Wiener oder wie?
Genau, ja. Genau. Der hat den Roman geschrieben. Wo haben wir es? Naja, ist auch egal. Also diesen,
ja, das hat irgendwas sehr, ja, ich weiß, ich habe es auch vergessen.
Der Roman ist Vermessung Europas oder sowas.
Ja.
Der ist ja jetzt gestorben. Ne? Dann hatte ich mir gedacht, ach Roman, das nimmst du dir mit auf Sommerreise. Dickes Ding. Habe ich da mal. Das war jetzt.
Viel Spaß.
Also ich habe den Bio-Adapter, den habe ich gern gelesen, den konnte man auch lesen. Der Rest, das war also dann schon echt harter Tobak, muss ich sagen. Also so für so eine Sommerlektüre, wo man so am Strand liegt und so ein bisschen sagt, weil ich möchte was anderes lesen.
Ja.
Ja, was war das für ein Typ?
Naja, der war halt so ein ziemlich verschiedener Dandy. Also deswegen, der war ja auch jemand, der eigentlich so ein bisschen der Kunst an sich Adieu gesagt hat, weil er da nicht mehr dran geglaubt hat, an dieses Modell, also an dieses Daseinsmodell oder so. Und ja, der hat sich ja dann, also eher der Neurowissenschaft und der so seiner Automatentheorie dazu verschrieben. Und ich habe das gar nicht so viel verstanden, aber was ich verstanden habe, ist, dass, also der hat ziemlich stark das verkörpert, was ich eben schon gesagt habe, eben dieses sich seine eigene Welt schaffen, in der man eben so, die man für sich selber glaubwürdig findet. Und ja.
Kennst du diesen Text von den Bio-Adapter, den er beschrieben hat, den er in diesem Roman beschreibt? Kennst du das, dieses Konzept?
Ich hab das ewig vor Ewigkeiten gelesen. Hey, das, keine Ahnung, so, nee, weiß ich nicht mehr genau.
Das war eigentlich ganz, weil es geht ja genau, es geht ja um diese Konzeption, dass man also in so eine Maschine reinkommt. Und diese Maschine, man wird dann so mehr oder weniger betäubt, und diese Maschine ersetzt sukzessive den gesamten Körper. Also, aber in gut. Also, es ist alles gut, so. Man wird also Stück für Stück und auch also er beschreibt es auch ziemlich drastisch, weil diese Maschine, die amputiert dann auch Stück für Stück die Extremitäten und ersetzt das, so dass man am Ende aber wirklich in seinem eigenen Und die Maschine gibt einem aber auch das, was man will. Also man bekommt also das, was man sich wünscht, bekommt man eingespielt über die Sinnesorgane.
Ja.
Und wird also versorgt mit all dem, was man braucht. Und sukzessive wird man also eins mit diesem System. Und der Körper wird eben Stück für Stück entfernt, betäubt. Also das ist alles immer so beschrieben als so eine Utopie, die aber eigentlich jetzt in dem aktuellen Kontext nicht uninteressant ist, weil wir ja gerade mit dieses Thema Transhumanismus und sowas ja auf einer ganz, wieder zu uns kommt, auf einer eher dystopischen Ebene mittlerweile. Oder sagen wir mal, ich nehme es zumindest dystopisch wahr. Jemand fragte vor kurzem mal, was ist denn so dystopisch? Vielleicht ist es das ja gar nicht. Vielleicht müsste man den Bio-Adapter einfach wieder ernst nehmen und sagen, ja, why not?
Naja, das Lustige war halt bei dem Oswald Wiener, dass der halt so dieses mechanistische Menschenbild, und der hat halt sukzessive mit diesen ganzen kitschigen Klischees aufgeräumt, so was den Menschen ausmacht oder so. Der hat damit halt komplett aufgeräumt und das so aus dem Weg geräumt, so ja, wenn das jetzt nicht der Mensch ist, wenn das den Menschen nicht ausmacht, was macht denn den Menschen dann aus? Also seine Intelligenz, sein Gefühlsfeld, also er hat das alles so aufgedröselt, das kann man durch Maschinen ersetzen, das kann man dadurch ersetzen und so. Er hat Denkvorgänge, hat er sozusagen erklärt, was ist denn eigentlich Denken und was ist da der Stand der Wissenschaft, was ist Denken überhaupt? Wie selten denkt ein Mensch überhaupt? Also oft sind es einfach nur, man denkt, dass man denkt, aber man reproduziert einfach nur, was man eh schon mal gedacht hat. Also es wird einfach nur abgerufen im Gehirn, was man schon mal gedacht hat. Also oder was man sich schon mal aufgebaut hat an irgendwelchen Synapsen. Und aber dadurch, dass man das so sukzessive abgebaut hat, also dekonstruiert hat, kam man unweigerlich doch zu dem Schluss, irgendwas ist aber trotzdem da, was eine Maschine nicht ersetzen kann. Also das ist halt lustig, weil er eigentlich uns so davon überzeugen wollte, oder was, also mit ganz vielen Sachen aufgeräumt hat, mit diesen auch mit diesen kitschigen Ideen, mit denen vielleicht ein Kunststudent anfängt, Kunst zu studieren und was die Kunst alles ist und so aus dem Bauch raus und malen und so weiter. Damit hat er aufgeräumt, und aber trotzdem blieb dann eben dieser Rest, dieses Restgeheimnis, was ist denn der Mensch? Also das blieb dann irgendwie so übrig, und das fand ich halt interessant, weil das mich erst dazu gebracht hat, wirklich wieder an den Menschen zu glauben, ja. Also ich so dachte, nee, ich glaube, das kann man irgendwie nicht ersetzen, was einen Menschen ausmacht, ja. Ja.
Ja.
Das war halt, und lustigerweise, und der Merz, also Gerhard Merz, ist ja auch als Gast, mehr oder weniger, war ich, glaube ich, der Gast, studiert habe, der hat auch von der anderen Seite auch mit diesen kitschigen Sachen aufgeräumt, der Selbstverwirklichung auf der Leinwand und so weiter. Und also die waren schon beide echt ziemlich harte Knochen, aber und die konnten sich beide auch überhaupt nicht leiden. Das fand ich auch so cool. Die haben sich total gehasst, die beiden. Naja, aber genau. Aber klar, das ist halt schon, ich weiß nicht, ob das ist ja jetzt auch schon 15, 20 Jahre her, dass ich da bei dem war. Ich weiß nicht, wie sich die Wissenschaft da so viel weiterentwickelt hat mit dem Transhumanismus und so. Das ist natürlich schon nochmal wieder was anderes, ja.
Zwei lustige Geschichten, die mir einfallen. Die eine lustige Geschichte, es gibt einen Entwickler bei Google, den haben sie, oder bei Facebook, ist eigentlich egal. Weißt du, ob die Geschichte mitbekommen hast? Der hat an dieser KI geforscht. Also der war relativ damit betraut. Und irgendwann hat diese KI ihn davon, die hat ihn wirklich davon überzeugt, dass sie ein Bewusstsein hat. So, er war davon überzeugt und war nicht mehr bereit, das Programm abzuschalten, weil er der festen Überzeugung war, dass da sich ein Bewusstsein herausentwickelt hatte. Und das Letzte, was ich gelesen habe, ist, dass er dabei war, dieser KI einen Anwalt zu besorgen. Die also jetzt nun die Interessen der KI vertritt, dass die nicht abgeschaltet wird. So, das ist jetzt auch so
2001-mäßig.
So ähnlich, genau. Und das war also dabei, und den haben die aber, ich meine, ich weiß das nicht genau, man trifft ja auch so Nerds, das ist ja auch so ein spezielles Publikum, da triffst du ja auch so spezielle Figuren, die dann so an den Grenzen teilweise unterwegs sind. Aber nichtsdestotrotz fand ich das eine interessante Geschichte. Ne? Also, dass man da also jetzt sagt, er war also wirklich dann so weit, die haben den freigestellt, gesagt, du arbeitest da jetzt nicht mehr dran, ist vorbei mit dem Projekt. Aber er hat dann gekündigt und hat dann eben versucht, einen Anwalt zu finden, der dieser KI, die KI unterstützt. Das war das eine. Und das andere, was natürlich, ich finde schon, dass das, was du da beschreibst und auch was du ja auch von deiner Ausstellung beschrieben hast, nämlich diese humanistische Idee, die ist schon mal momentan unter Beschuss, finde ich. Und insbesondere auch, ich mache auch wieder ein bisschen den Kreis, zu Documenta und zu anderen großen Ausstellungen dieses Jahr, zur Biennale, zur Milk of Dreams. Oder? So hieß sie doch, Milk of Dreams. Mhm. Die wurde ja auch, oh, guck mal hier, jetzt sind wir hier kurz, haben wir eine Weile gequatscht. Die sich ja auch einmal dem Surrealismus gewidmet hat, aber eben keinem humanistischen Surrealismus mehr, sondern einem Humanismus, in dem die Welt träumt.
Ja, so ein Kopf in den Sand. Ja.
Das war ja so ein Traum, die Welt träumt jetzt. Das klingt erstmal total schön, ne? Also wir alle gemeinsam und auch mit den Tieren und den Pflanzen und so, das hat ja erstmal was total Versöhnliches im ersten Moment. Ja. Aber es ist natürlich, und deswegen bin ich da schon hellhörig, ist es natürlich eine Vorstellung von Welt, die den Menschen nicht braucht. Also es ist eine ideologische Konzeption von Welt, wo man sagen kann, ja, das ist für den Welt, den Menschen braucht es hier nicht. Und das ist schon schwierig, finde ich, weil das meines Erachtens, ich bin da auch manchmal ein bisschen paranoid, aber meines Erachtens sind das eigentlich die gefährlichen Ideologien. Ne? Dieses, wenn ich etwas schon nicht mehr brauche, wenn ich etwas ist überflüssig so. Und das ist nämlich, und das ist ja ein ganz großer Unterschied zu dem Surrealismus der Anfang der 20er, 30er Jahre, ne, wo man gesagt hat, der Mensch, wie können wir die schöpferische Kraft des Menschen fördern? Wie schaffen wir Situationen, in denen wir unsere Kreativität, unseren schöpferischen Geist aktivieren? Ist ja dieses Träumen, was da auf einmal postuliert und gefeiert wird, das wird ja wirklich gefeiert, völlig andere Perspektive auf den Traum.
Aha. Aber
ich kam da lustigerweise drauf, weil das hat auch Nils, ist irgendwie doch ein Referenzpunkt, aber ist ja okay, über den haben wir uns ja auch getroffen. Nils von ihm hat einen Text geschrieben über die Biennale und da war das nämlich drin. Da ist
ja,
mir das
ja, genau.
Auch so
bewusst. Ja, das fand ich auch gut, was er gesagt hat, ja. Aber also weil ich eigentlich, finde ich, das war ich erstmal froh über das Thema, dass ich dachte, ah, das ist so offen, das ist
ja.
frei, das ist so ein bisschen crazy irgendwie. Ja, also ich war erstmal froh über das Thema, aber klar, wenn man es so sieht, wobei ich würde halt immer sagen, sind ja die Menschen, die Kunst gemacht haben. Also das sieht man ja auch.
Das ist richtig, aber dieses Grundthema, ja, dieses Milk of Dreams, war ja so ein, also das ist ja kein, gut, dann könnte man sagen, das Kollektiv träumt. Es ist, aber ich weiß nicht. Also ich glaube, ich habe meinen Punkt gemacht, ich muss es nicht nochmal wiederholen. So, ich habe so angemacht.
Ja, muss ich nochmal drüber nachdenken. Ich muss noch, ja. Aber ich fand es auf jeden Fall bedenkenswert, was da. Ja, finde ich auf jeden Fall bedenkenswert, ja. Also im Gegenteil, also im Gegenposition zur Documenta auf jeden Fall, ja. Die dann eigentlich doch auch wieder aufs Glatteis führt, ne? Ja. Gut.
Ja, also wir könnten jetzt eigentlich, ich gucke mal, ob ich noch eine Frage habe. Und eigentlich, wo hatte ich sie denn? Ach so, wir hatten, wir hatten noch deinen Text, die Ode an das Feuer. Wir hatten auch noch.
Ja, genau.
Das noch ein bisschen aus. Wir haben das im Rahmen deiner Ausstellung schon, ein bisschen Zeit haben wir ja noch, 10 Minuten haben wir ja noch. Also auch diese Idee, du verbindest ja, also das, diese klassische, du hast geschrieben, diese klassische Idee von Europa, diese auch so eine, wo du meintest, das ist verschwunden oder verschwindet.
Naja, sagen wir mal, die Errungenschaften, also Europa hat sich ja da durchgekämpft durch diesen Prozess der Säkularisierung, der Emanzipierung von diesen Autoritäten, also Kirche, also Diktatoren und so weiter.
Ja, absolut.
Und haben sich jetzt so durchgearbeitet, also utopistische Verstiegenheiten, die zu schlimmen Kriegen geführt haben. Und jetzt sind wir da, also wie wir heute sind. Und das hat ja einen Grund auch. Und ich finde es halt schade, wenn halt das nur so gesehen wird, als wie so eine, wie es ja auch oft gerade so dargestellt wird, als so eine Geschichte der Welteroberung, wo Europa so als schlechter sich durch die Welt und der Reichtum, den wir haben, dass sich das irgendwie aufgrund dessen so manifestiert hat. Und das ist halt etwas zu kurz gegriffen, würde ich sagen, ja. Oder sogar komplett falsch. Weil ich glaube, das hängt schon auch mit eben mit dieser Geschichte der Emanzipation von diesen, also dass sich das Individuum ermächtigt hat, ja. Also das beinhaltet natürlich immer auch, kann die Unterdrückung anderer Bevölkerung oder anderer Menschen bedeuten, aber es kann eben einfach auch die Hinwendung zu was Gutem bedeuten, also Hinwendung zur Wissenschaft, zur Entwicklung, zu Fortschritt, auch dahingehend die Natur zu retten, das ist auch eine Errungenschaft, ja, also dass man irgendwie erkennt, in der Vergangenheit haben wir vielleicht ein bisschen zu sehr gewütet, jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken, dass wir Technologien entwickeln, die die Natur nicht komplett in den Boden stampfen. Also das sind ja alles, also Windräder, die würde es ja nicht geben, wenn, also wenn man jetzt das als was Gutes betrachtet, wenn es nicht auch
nachhaltige Energie, ja. Ist ja alles richtig.
Ich meine, kann ja die ganzen Sachen, die als böse abgestempelt werden, kann man ja auch wieder für was Gutes einsetzen. Also weil das im Grunde erstmal neutrale Medien sind. Ja, die, und also das ist schon bescheuert, wie das gerade so unter Beschuss gerät. Ja.
Ich finde, es ist ein komischer Selbsthass, der sich da irgendwie Bahn bricht.
Ja.
Und
ja.
Also, unnötig eigentlich.
Es ist unnötig, es ist auch, also wenn man, ich lese jetzt gerade von diesem, wie heißt der, Steven Pinker oder Pinsker, die Aufklärung jetzt, ja, und der dröselt halt einfach auf, dass es der Menschheit, und zwar der gesamten Menschheit, insgesamt seit den letzten 100 Jahren immer besser geht, in puncto fast allen Sachen. Und es wird aber so dargestellt, als würde es immer mehr den Bach runtergehen. Und das ist aber, das entspricht einfach nicht der Wahrheit. Es entspricht einfach nicht den Fakten. Also wenn man ganz einfache Sachen anguckt, wie Krankheiten, die zurückgehen, Säuglingssterblichkeit, Reichtum, Lebensstandard, wie alt werden Leute, haben die täglich was zu fressen oder nicht? Und der zeigt einfach auf, dass es geht eigentlich bergauf und man versteht eigentlich nicht, warum das nie kommuniziert wird.
Ja, es ist komisch, ne?
Und ich wollte auch eigentlich noch was sagen zu Kunst, weil es gibt ja diese, also nochmal zu diesem Klassizismus und romantischen Idee von Kunst. Also die romantische Idee beschreibt ja immer das, beschreibt eher das Fehlen in der Welt, das, was fehlt, ja, also dass man sich auch selber verloren fühlt als Einzelner und dass man irgendwie das, was fehlt, dass man melancholisch ist. Also es beschreibt irgendwie, also die Doppelbödigkeit, dass nichts glaubwürdig ist. Und der Klassizismus, der feiert ja eher das Leben, ja, also die klassische Herangehensweise, die sagt eigentlich, die Welt ist toll, also die Pastorale, ja, die Welt ist toll, lass uns das Leben feiern, lass uns die Welt feiern, wir können froh sein, dass wir hier sind und so weiter und das ist halt komplett nicht mehr vorhanden, ne? Also es ist kaum noch vorhanden, dieser Approach in der Kunst. Es hat sich komplett, und das ist auch wieder was Europäisches, dass eben man ist nur schlau, wenn man die schwierigen Punkte sieht oder wenn man gilt als Intellektueller oder als Woke, wenn man halt die schwierigen Punkte sieht, wenn man halt die wenn man kritisiert, dann gilt man als intellektuell. Wenn man was Gutes ausdrücken will, dann gilt man als ein bisschen naiv oder ein bisschen zurückgeblieben oder so.
Ja, besten
das
Fall.
Ist halt echt, besten Fall. Das ist halt einfach auch so eine Herangehensweise an die Kunst, die sich komplett durchgesetzt hat, ja. Das ist, finde ich, auch so wahnsinnig langweilig. Also deswegen habe ich zum Beispiel auch diesen Wirbel gemacht, weil es soll eher was Pastorales oder was Feierndes sein mit den Farben, die da rumwirbeln und die Bewegung. Ja.
Ja, man sieht das schon auch. Ich finde, das hat auch schon irgendwie, das hat trotz der Melancholie, die du da hast, hat das irgendwie auch was Heroisches, deine Kunst. So, also es hat da schon, weiß nicht, ist das schon Pathos? Ich weiß nicht, aber es hat schon, da ist schon was Heroisches drin irgendwie auch. Ich finde schon auch, dass
das hier
damit.
Das ist schon Pathos auch.
Ist schon Pathos, ja.
Bekenne ich mich dazu auch.
Auch das, was ihr da mit weißer Westen gemacht habt, weiße Weste gemacht habt, das war
weißer
ja auch
Westen.
Weißer Westen, Projekt Weißer Westen. Das waren ja auch gern so ein bisschen so, hatte schon so Anklänge an so Rüstungen und sowas. Ich weiß, ihr hattet immer mal so eine Geschichte als der Tausendfüßler noch stand. Da habt ihr auch mal so ein Video aufgenommen und sowas. Ne? Das war irgendwie auch ein schönes Video. Ich müsste mal rausholen. Auch, also,
ja.
Keine Angst vor Pathos, würde ich mal sagen.
Nö, aber ich meine, das war ja da natürlich auch, es war immer ambivalent, es war halt beides. Es hat natürlich auch dieses avantgardistische Heroentum, so selbst heroisierend, der Künstler, das hat natürlich das auch auf die Schippe genommen, aber irgendwie, indem man das verkörpert, indem man das darstellt, wird man das natürlich auch immer so ein bisschen, ne? Ja, also.
Ja, aber es war kein Klamauk. Also ich habe es auch nicht irgendwie so als so eine, ja klar, es ist schon klar, dass das jetzt nicht irgendwie so hundertprozentig ernst gemeint ist. Oder aber das war jetzt, ich fand es jetzt auch nicht irgendwie, das kam jetzt auch nicht irgendwie so ironisch oder lustig oder witzig gemeint rüber, sondern also das habe ich auch schon so wahrgenommen. Ja, ich merke, das Thema mit der Romantik, das habe ich irgendwie. Ich hatte die nie so richtig auf dem Schirm, aber da habe ich, merke ich, da muss ich, das muss ich mal so ein bisschen schließen, diese Lücke. Ich weiß, dass der Emanuel Mier vor Jahren mal in der Peripherie so einen Text geschrieben hat, wo er meinte, er macht so die Rückkehr der Romantik aus, bei den Kunststudenten hat er das so ausgemacht. Und vielleicht ist das wirklich so ein bisschen der Schlüssel.
Die
aber
Rückkehr.
Eigentlich brauchen wir beides. Ja. Wir brauchen eigentlich wieder so ein bisschen so eine, ja, also das Klassische darf eben nicht verschwinden, ja, das ist schon richtig. So, es geht ja immer irgendwie um eine Verbindung aus der Vergangenheit und die Zukunft. Und dass ich glaube, dass kommen wir auch wieder zusammen, habe ich das Gefühl, es gibt halt so ein Bedürfnis, die Vergangenheit irgendwie jetzt verschwinden zu lassen. So,
Es
ist nur noch das Progressive und das ist aber so eine komische Form des Progressiven und das ist auch das, was. Wo ich auch finde, das ist auch dieses, das Europa ist ja das ist ja ein tolles Projekt, ja? Wie du gesagt hast. Also wir haben ja wirklich einiges geschafft. So, wir haben die Pfaffen von den Kanzeln gejagt und wir haben denen gesagt, nein, ihr dürft gerne in euren Kirchen predigen, aber ihr sagt uns nicht, wie wir zu leben haben. Und
Ja, genau.
All diese Geschichten und man, ey, heute habe ich es gelesen, jetzt, und es ist alles so bescheuert geworden. Jetzt hast du es gelesen. Der
ja, stimmt, das ist ein guter Überschrift. Es ist alles so bescheuert geworden.
Das ist wirklich. Hast du es heute gelesen? Dieser Energiescheich von Katar. Hast du das gelesen? Bei dem Habeck?
Nee.
Also, er hat einfach mal. Und das ist wirklich dieses. Worauf will ich hinaus? Ich will darauf hinaus, dass uns also jetzt dieser Energieminister von Katar, der ganz offen reaktionär und homophob ist. Ne? Also
frauenhasserisch.
sowieso, ne? Also wirklich ja, ganz ja. So ein Tipp, auch wo ich sage, so nee, sorry, möchte ich nicht. Aber unsere Politik, insbesondere so unser wunderbarer Herr Habeck, hat es geschafft, diesen Typen sympathisch aussehen zu lassen. weil dieser Typ, also ja. Den so, also die schaffen es mit dieser moralischen Überheblichkeit, diesem worauf, also es geht darum, dieser, musst du mal lesen, es ging gerade durch die Presse, der hat sich zu Recht gesagt, so, was soll das? Ihr kommt zu uns, wollt unser Öl kaufen und gleichzeitig erzählt uns, wie wir zu leben haben. So. Sag ich erstmal, ja, der Mann hat recht.
Hat er auch recht.
Ja. Hat er einfach völlig recht. So und dann auch noch auf so eine blöde Art und Weise. Ja, zum einen kriegt man dahin, sagt, wir brauchen euer Öl, aber eigentlich wollen wir es nicht. Weil wir sind aber ja.
Eigentlich,
aber,
ja.
Aber irgendwie wollen wir es doch. Und gleichzeitig seid ihr alle irgendwie schlechte Menschen, aber und so weiter. Muss man lesen. Der hat den einfach so, jetzt rede ich mich hier in Rage.
Das ist so. Echt super bescheuert. Das ist halt auch alles immer so für die Show, ne? Das ist, man nimmt also wie die Baerbock, das ist auch so eine Nummer, ne? Ja.
Ja, es ist so eine komische, also wir haben so eine, dieses am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Das ist also ganz stark.
Ja.
Auch heute wieder, aber diesmal dann irgendwie mit One Love Binde. Und für Dinge, die eigentlich grundsätzlich erstmal alles in Ordnung sind, das wird aber so ideologisiert und so verblödet, dass man sich einfach denkt, dass die halt dagegen sind, einem sympathisch werden. Und das ist ja wohl echt mal scheiße. Ne?
Also, ja. Es werden ja auch immer die passenden Narrative rausgeholt, je nachdem, wie es passt. Ne? Also deswegen kann man das ja auch nicht mehr ernst nehmen, alles.
Ja, und das ist das Blöde. Und dann wird dann auf einmal jemand, der eigentlich wirklich reaktionär und homophob und Frauenhasser ist, wird dann einfach nur in dem Moment auf einmal authentisch, weil er nämlich zumindest mal in seiner Argumentation stringent bleibt. So. Ich glaube, das ist das Problem. So. Der ist zumindest mal stringent und das sorgt dafür, dass er zumindest mal sagen kann, also der hat mich jetzt zumindest mal nicht angelogen oder zumindest mal sagt er, letzte Woche das Gleiche gesagt, was er nächste Woche sagt. So, da sagst du ja schon mal, das ist mir ja schon mal sympathisch. Und das ist ja wohl mal echt scheiße. Das ist doch echt eine Scheißsituation.
Ja. Dass das schon etwas ist, was einen auszeichnet, wenn einer mal konsistent bleibt in seinen Meinungen.
Konsistent bleibt.
Dass es so in Deutschland schon eine Auszeichnung ist für einen besonders tollen Charakter. Dabei sollte es eigentlich selbstverständlich sein für all kind of politicians.
Ja. Naja, also da habe ich heute Morgen wieder, da war ich, hat es mir wieder gereicht. Aber gut, aber wir wollen, also wir müssen wieder dahin kommen, da müssen wir dran arbeiten. Und deswegen auch solche Projekte wie diese hier und wie dein Vortrag, wie deine Einladung. Wir müssen einfach auch wieder dafür sorgen. Wir müssen uns dieses, was du eingangs gesagt hast, finde ich, diese Arbeitssituation, in der man denken kann, in der man arbeiten kann, in der man Dinge entwickeln kann, müssen wir einfach wieder schaffen.
So, ja. Ja, das ist halt auch nichts, was man im Endeffekt, deswegen Individuum und so weiter, das kann man halt auch nicht, kann man nur in Maßen zusammen machen. Das muss man halt alleine hinkriegen, ja. Das ist halt das Problem. Du musst halt im Endeffekt auch alleine für dich gerade stehen, wenn es halt darum geht, an die Front zu gehen. Ja. Also, es ist halt so, ja. Also, das heißt Front, aber.
Doch, passt schon. Das ist schon, wir sind. Also, wir befinden uns mitten in einem schwierigen Kulturkampf. So.
Ich glaube,
das kann man so sagen. So, es ist, eine Front ist ein bisschen hart und das wollen wir vielleicht auch nicht, die Begriffe wollen wir vielleicht gar nicht erst reinbringen, aber.
Nee, deswegen. Aber ja, Kulturkampf ist schon so, also würde ich auch so sagen.
Und so.
Ich glaube, es ist halt schon wichtig, dass man auch sich selber immer wieder überprüft, also ohne jetzt so ein self-flagellating Attitude, aber so, dass man sich selber überprüft, dass man selbst nicht so ideologisch wird.
Was schwierig ist.
Also selber auch mal gucken, wo habe ich denn jetzt meine Informationen her oder. Also, ja. im Endeffekt ja, also ist das ja auch alles ein bisschen gonzo, was wir hier machen. Ne? Das ist ja, wir sagen ja einfach, wir sagen ja einfach, was uns so umtreibt. Und man sagt das ja einfach nur, weil man auch Reaktionen will, weil man halt die Kommunikation will, weil man den Austausch will, ja. Also, und das wollen die ja, also die, also viele wollen das ja gar nicht. Die wollen ja, also man wird ja sofort, wenn man so Gegenargumente bringt, dann wird man ja sofort, dann wird man ja verurteilt. Also man wird ja sofort in, man wird ja gesagt, man kriegt ja gesagt, was man ist. Das ist, man kriegt so Adjektive zugeordnet und so Schubladen. Und es geht dann überhaupt nicht mehr um die Sache. Es geht dann irgendwie darum, wie man dann eingeordnet wird bei den eigenen, bei ihren eigenen Gehirnwindungen, die sie sich da so zurechtgelegt haben. Und dann sage ich halt, ja, also wie du mich jetzt in deinem Gehirnkästchen da einortest, das ist mir Schnuppe. Das interessiert mich nicht, wie du mich hier einordnen willst, ja. Das ist nur so eine Hilfskrücke für dein eigenes, für deine eigene Weltanschauung. Mich interessiert aber die Fakten und oder deine Argumente interessieren mich, ja, oder deine Gefühle vielleicht sogar, aber nicht dieses, wie du mich jetzt siehst, das interessiert mich gar nicht, ja.
Aber da musst du auch erstmal hinkommen, das ist gar nicht so einfach.
Jo.
Also ich finde, das ist schon schwierig, das ist schon herausfordernd, ja. Sich das so ja, das ist herausfordernd. Und anstrengend, finde ich auch teilweise.
Ja, ja, klar.
Also ich merke das auch so ein bisschen, weil ich finde auch jetzt so, also auch bei uns beiden, so, wir müssen jetzt mal langsam, müssen wir mal zum Schluss kommen, aber, so, aber ich finde auch so ein bisschen so, wir sind jetzt auch nicht mehr die Allerjüngsten, also auch nicht mehr so, dass wir jetzt hier starten mit unseren Leben, Künstlerkarrieren möchte ich das jetzt nicht nennen, aber unserer Lebenslaufbahn. So irgendwie wäre man jetzt so an dem Punkt, wo man sagt, ach, vielleicht würde ich doch mal gern irgendwie jetzt mal so dabei sein. Ne? Irgendwie nicht jetzt so einen Kulturkampf ausfechten, sondern vielleicht mal.
Ja, das geht aber nicht.
Aber es geht halt nicht.
Dabei sein gibt es auch nicht. Es gibt ja jetzt nicht einen.
Nee, das stimmt auch.
Und vor allen Dingen, wenn man halt selber denkt, das entspricht einem überhaupt nicht, dann muss man halt auch dafür kämpfen, dass der Pluralismus bestehen bleibt und dass halt das, was man selber macht und denkt, dass das auch sozusagen seine Berechtigung behält, wo man ja immer ausgegangen ist, dass es eigentlich so ist, aber auf einmal halt nicht mehr. Und dann muss man halt gucken, dass muss man das halt kommunizieren, da muss man sich halt wehren. Aber klar ist das anstrengend. Also man muss sich vielleicht auch aussuchen, wo man sich dann ins Zeug legt und wo es vielleicht dann nicht so wichtig ist. Ja, so.
Ja, sehe ich auch so.
Also so mache ich das halt. Manchmal sage ich mir halt so, ach, bei kleineren Sachen sage ich mir, ach, das passt mir eigentlich nicht, aber ach, ist mir jetzt auch keine Lust, mich drüber aufzuregen oder mich da reinzusteigern. Und bei Sachen, wo es wirklich so ein bisschen um größere Zusammenhänge geht, da würde ich dann eher versuchen, was zu sagen. Also das kann man ja nicht auf sich sitzen lassen vielleicht.
Was ist denn mit diesem Text, den du mir geschickt hast? Wo wird der erscheinen?
Ich habe ja auch, also meine Webseite ist ja auch so ein bisschen wie so ein Blog, wo ich dann hin und wieder Texte von mir drauf tue. Und diesen Text, da bastel ich jetzt schon so ein bisschen länger dran rum. Ich muss den jetzt einfach mal so gonzo-mäßig lassen und dann einfach mal da drauf packen. Ja.
Ja. Ja, mach das mal, dann geht's auch weiter. Wie geht das sonst weiter bei dir jetzt? Wie lange bist du noch in Israel?
Ich bin noch bis 15. Dezember hier. Und dann habe ich so ein Projekt mit Biester, also was auch eine Kollaboration ist mit Sascha Hahn und Philipp Schulze und Christian Jendreiko. Also das ist so eine Künstlergruppe, die wir haben, Biester. Wir werden aber immer nur aktiv oder wenn wir aktiviert werden durch Einladung. Also dann machen wir immer site-specific so Art wie so einen neuen Opernakt oder wie so eine neue Opernszene. Und da sind wir jetzt von der Kästner Gesellschaft nächstes Jahr eingeladen in Hannover. Und da arbeite ich jetzt hauptsächlich mit Sascha dran. Also machen wir schon mal so Brainstorming und treffen uns schon mal und so. Ja. Also das steht jetzt so an und dann mal gucken, was uns noch so passiert.
Wenn nächste Abend bei dir schon irgendwas geplant?
Ja. Habe ich schon geplant, ist aber überhaupt noch nicht spruchreif.
Dann lassen wir das erstmal.
Ich weiß auch gerade nicht, ob das wirklich für mich ganz ehrlich, ob das wirklich das richtige Format ist. Ja, ich bin da gerade so ein bisschen am Zweifeln.
Warum?
Weil das dann doch immer so chaotisch, also es ist dann an sich nett und letztes Mal war es aber so chaotisch, so ein bisschen, dass dann einfach, ich möchte ja irgendwie auch zu so einer Schlussfolgerung kommen und dadurch, dabei muss ich das schon sehr stark moderieren, damit sich der Abend nicht total zerfasert. Und es hat jetzt quantitätsmäßig hat es sehr viel Zuspruch gekriegt. Und die Leute haben sich auch total beteiligt, aber dann hat sich das Ganze total zerfasert, irgendwie das ganze Gespräch letztes Mal. Und dann hatte ich das Gefühl, so Leute, die eigentlich wichtige Sachen zu sagen hätten, inklusive ich, ich kam überhaupt nicht mehr zu Wort. Ja, es war dann so eine angeregte Diskussion, die irgendwie Spaß gemacht hat, aber irgendwie am Ende dachte ich so, wofür eigentlich? Also weil ich hatte auch nicht das Gefühl, dass jetzt von dem Peter Trafny die Quintessenz aus seinem Vortrag, dass die irgendwie angekommen ist bei den Leuten. Das fand ich auch so erstaunlich. Mhm. Also das hat mich halt auch so ein bisschen genervt, weil ich wollte das dann eigentlich noch mal so ein bisschen in den Fokus bringen und darüber sprechen. Und das ging dann gar nicht, weil andere Leute da so Fenster aufgemacht haben zu ganz anderen Themen, wo ich dachte, das ist eigentlich selbstverständlich, da braucht man gar nicht mehr drüber reden. Mhm, so wirklich. Aber das hat dann so die ganze Unterhaltung so bestimmt und dann war ich so genervt danach und dachte, boah, oder man muss halt nochmal andere Leute reinbringen oder ich muss es nochmal mehr moderieren oder so, glaube ich.
Ja, ich verstehe die Punkte. Ja, klar, man kennt das. So, das passiert dann irgendwie. Ja, ich kann mir das lebhaft vorstellen.
Es gibt halt auch so professionelle Leute, die halt viel in so Talkrunden oder Diskussionen halt immer viel sagen. Und das ist ja auch manchmal ganz gut, die haben halt auch eine bestimmte Meinung und ich hätte halt gerne dann noch mehr so eine andere Meinung gehabt und die kam dann nicht so zu Wort. Und das ist ja vielleicht dann der Egoismus, den ich auch habe, wenn ich sowas mache. Das ist ja nicht nur so für den Spaß, dass alle zusammenkommen und Wein trinken, sondern ich möchte ja auch, dass das irgendwie zu was führt. Also, und mir hat da so ein bisschen die Außensicht gefehlt und dass man mal aus seinem eigenen Quark so mal auf die Außen, also mir ging es halt wirklich wieder so ein bisschen um die Position des Künstlers in der Gesellschaft. Ja. Und das ist irgendwie schwierig.
Ja, ich finde, so die Gefahr bei solchen Sachen ist dann oft, dass es dann, entschuldige, jetzt habe ich, aber...
Ja, nee, ist schon...
Die Gefahr ist dann, manchmal wird es dann gern so ein bisschen so subjektiv, dann sitzen alle so zusammen und dann wird das so ein...
ganz genau.
Mich nervt das total, ich könnte doch jedes Mal total ausblieben, konzentriert euch doch mal auf das, was wir gerade hier gehört haben, so, genau. Oder nicht mal bleiben. Ja. So, finde ich interessant, was so...
Ja, genau, genau so war das auch. Das sind da so Anekdoten, die dann die Leute heraus oder irgendwelche Sachen da eingebracht haben, womit sie sich halt, was weiß ich, seit Monaten beschäftigen oder seit Jahren. Und das hat aber eigentlich gar nichts mit dem Thema zu tun. Also das. Und die haben dann so viel eingenommen. Ja,
also, ja, das ist ja verstimmt. Man beißt sich dann so am Banalen fest, weil darüber kann dann jeder reden so und lässt dann halt die komplexeren Sachen, mit denen man sich ja eigentlich,
Ja, okay. Ich kann mir das ganz gut vorstellen. Ich verstehe die.
Ich war dann irgendwie so ein bisschen genervt oder dachte, oh, da muss ich dann vielleicht selber auch noch mehr Arbeit reinstecken und das wirklich moderieren oder so. Ja.
Ja, vielleicht muss man da wirklich dann auch sagen, okay, ich bin jetzt hier mal nicht diktatorisch, aber ich bin jetzt mal hier, ich gebe jetzt mal was vor und.
Ja, so ein bisschen autoritär muss das eigentlich sein. Es geht nicht anders wahrscheinlich. Also dass man so ein bisschen der Moderator ist.
Und das ist, ja, klar, kann ich nachvollziehen. Ja, ich war nicht dabei, vielleicht schaffe ich es beim nächsten Mal. Es ist halt immer, bei mir ist immer schwierig mit den Kids und allem drum und dran. Sind die Abendtermine so eher selten. Aber gut. Aber ich würde sagen, hör mal, wir könnten jetzt nochmal, aber wir sind eigentlich jetzt so ganz gut. Damit eine Stunde 45, wenn sich das irgendjemand anhört, dann
ist das schon mal. So durchzieht. So.
Wenn jemand bis hier kommt. Dann
zwei Stunden Badewanne irgendwie.
Sowas in der Art, weiß ich nicht. Mir hat es gefallen. Ich nehme ein bisschen was mit. Vielleicht, also was mich wirklich mitnehme, ist diese Geschichte mit der Autonomie, auch wenn das ganz am Anfang kam. Also nehme auch anderes mit, aber das nehme ich mit. Das fand ich gut. Ich fand alles gut. Mhm. Aber das ist gut dazu. Das ist gut dazu. Ja, und beim ganzen Rest, dann schauen wir einfach, wie wir weitermachen. Wir sehen uns bestimmt wieder.
Mhm. Okay, Florian, danke für die Einladung.
Ja, ich danke dir für deine Geduld, deine Zeit, alles. Schönen Abend.
Sehr gerne.
Jetzt bleiben wir noch kurz. Warte mal, ich drücke jetzt mal ganz kurz auf Stopp. Weil das muss jetzt irgendwie noch hochladen. Ich hoffe jetzt einfach nur, dass diese Aufnahme funktioniert hat. Ja. Wenn nicht, dann wird einfach die Aufnahme. Ich mach mal Stopp. Stopp, Ende.